Ja, ich freue mich, dass am Ende dieses vollen Wochenendes noch eine Restaufmerksamkeit und ein Interesse da ist für dieses sehr exotische Thema. Im Kontext einer solchen Veranstaltung, zumindest vom Personenkreis, von dem ich vorreise. Es geht um die Personen, die nichts zu verbergen haben, die angeben, nichts zu verbergen zu haben. Das ist ein Unterschied. Das ist der erste Teil meines Vortrags, den ich auch etwas ausführlicher gestalten möchte, weil es eben nicht so häufig vorkommt, dass über diesen Personenkreis überhaupt gesprochen wird. Dann möchte ich ein paar Grundlagen zu HCI und Usability vorstellen, die dann benötigt werden, um im dritten Teil des Vortrages konkret zu werden und mit der Brille Usability auf den digitalen Bildschutz zu schauen. Ja, erstmal, was sind das für Personen, die behaupten, nichts zu verbergen zu haben? Wie kann es überhaupt sein, dass jemand behauptet, nichts zu verbergen zu haben? Und ich spreche hier nicht von Leuten, die hinterm Mond sind, sondern von Leuten, die unsere Aufklärung mitbekommen und so etwas eben trotzdem möglicherweise sagen. Ja, erstmal unsere Aufklärung, das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Das hat sich in Zahlen niedergeschlagen, wie Teilnehmerzahlen an Demonstrationen oder an der berühmten Petition, die alle Rekorde gebrochen hat. Aufklären können wir auch richtig gut, da sind wir ganz prima drin. Und mit dieser Aufklärung bewirken wir auch viel. Wir bewirken, zumindest im besten Fall, dass jemand, der aufgeklärt ist, seine digitalen Bürgerrechte.
Muss ich lauter reden?
Okay, besser?
Ja.
So, die Aufklärung kann bewirken, sollte bewirken, dass jemand, der aufgeklärt ist, seine digitalen Bürgerrechte nutzt, sich, wenn möglich, auch mit uns zusammen für die Verteidigung digitaler Bürgerrechte einsetzt. Und drittens kann das auch zu einem Schneeballeffekt führen, insofern als natürlich jeder wieder sein eigenes Umfeld hat, wo er die Aufklärung hin weiterträgt. Ja, der Wirkradius ist aber trotzdem begrenzt von dieser Aufklärung. Mit Kant ist Aufklärung Ausgang aus der Unmündigkeit. Eigentlich ist es etwas länger, wie Kant das sagt, das spielt an dieser Stelle jetzt aber keine Rolle. Das Problem dabei ist folgendes: Aufklärung muss mit Befähigung einhergehen. Aufklärung ohne Befähigung ist dann eben dieses. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aus den 90er oder 80er Jahren, dass da ein Teil vom Rachenraum mit der Zahnbürste nicht erreicht wird. Ja? Eine schlechte Nachricht. Ja? Es gibt Menschen, die wissen auch nicht, was ein Browser ist. Und jetzt sind nicht diese Menschen gemeint. Diese Menschen sind nicht Gegenstand dieses Vortrags. Wir interessieren uns hier für Leute, die nicht Demagogie betreiben und PR betreiben und nicht Berufspolitiker sind, sondern sozusagen für ganz normale Menschen, für unsere Nachbarn beispielsweise oder Familie. Ja, und diese Menschen, die nicht wissen, was ein Browser ist, das hier ist eine zufällige Menschenmenge, kann sein, dass das die Hälfte von denen ist. Die können natürlich von unserer Aufklärung erreicht werden. Denen leuchtet natürlich auch ein, dass sie etwas zu verbergen haben und natürlich haben auch die den Wunsch, sich zu schützen. Es gibt wirklich viele, die keine Payback-Karten mehr benutzen, wenn man ihnen einmal erklärt, wozu die in Wahrheit verwendet werden. Jetzt gibt es aber Maßnahmen im digitalen Selbstschutz und das sind die meisten. Für die braucht man eine Technik- und Medienkompetenz, die diesem Personenkreis fehlt. Das ist die Befähigung von vorhin. Und da kommt dann diese unangenehme psychologische Zwickmühle. Das ist eine richtige Pirouette. Und die möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher erklären. Die nennt sich kognitive Dissonanz. Und das funktioniert so. Ich habe zwei kognitive Elemente, die sich widersprechen. Wobei kognitive Elemente alles Mögliche sein können. Das kann etwas sein, was ich weiß, ein Gefühl, eine Überzeugung, aber auch zum Beispiel ein Verhalten von mir. Und kognitive Dissonanz ist ein unangenehmer Zustand, den man möglichst schnell loswerden will. Wir kennen das alle, wir machen das alle täglich, dazu komme ich gleich noch. Was mache ich, um die kognitive Dissonanz loszuwerden? Ich hebe sie auf, indem ich ein kognitives Element, also eins dieser beiden kognitiven Elemente, abändere oder ein drittes Element, ein harmonisierend wirkendes Element hinzufüge. Das erste Beispiel dazu handelt von Versicherungen. Versicherungsvertreter leben von diesem Phänomen. Ich schätze meinen materiellen Wohlstand, das ist das erste kognitive Element. Ein Erdbeben könnte diesen Wohlstand zerstören. Dieses zweite kognitive Element hat natürlich ein Versicherungsvertreter ins Spiel gebracht. Er bietet mir auch gleich eine Auflösung an. Ich schließe eine Erdbebenversicherung ab. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das aufzulösen. Ich könnte zum Beispiel auch zur Auflösung B kommen. Ich wohne in der norddeutschen Tiefebene und stelle fest, dass schwere Erdbeben da sehr unwahrscheinlich sind. Damit ist das auch aufgelöst. Oder ich sage mir, dass materieller Wohlstand mich doch gar nicht wirklich so interessiert. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Raucher kennen das auch. Ich rauche und Rauchen verursacht Lungenkrebs. Das kriegen wir immer mitgeteilt. Als Auflösung kommen wieder verschiedene Möglichkeiten in Frage. Ich kann nicht Raucher werden. Ich kann mir sagen, dass ich ja nicht so viel rauche. Oder ich kann mir auch sagen, dass ja schließlich nicht jeder Raucher Lungenkrebs bekommt. Welche Auflösung ich wähle von diesen dreien oder beliebig vielen, hängt davon ab, was ich da für einen relativen Aufwand für betreiben muss. Das ist die sogenannte Änderungsresistenz eines kognitiven Elements. Also mit dem Rauchen aufzuhören ist ja eine relativ schwierige Sache, derweil mir irgendwas einzureden wesentlich einfacher ist. Ich sage das als Raucherin. So, und jetzt ganz analog. Wir haben ja die Leute, die nichts zu verbergen haben und rätseln, was die wohl treibt. Da ist das kognitive Element das erste, ist meine Daten werden aufgezeichnet, weitergegeben, verknüpft. Das habe ich gerade erfahren, weil ich aufgeklärt wurde. Das zweite kognitive Element ist, ich kann mich dagegen nicht wehren, ich kann mich nicht schützen. Da kommt jetzt ganz analog als Auflösung die Frage, ich lerne mich zu wehren und zu schützen. Oder eben, ich stelle fest, dass ich doch nicht so viel zu verbergen habe oder dass die sich ja wohl nicht ausgerechnet für mich interessieren. Raucher werden Verständnis dafür haben, dass viele eben die Auswahl B oder C wählen und nicht die Auflösung A, die eben doch recht aufwendig ist. Mit anderen Worten, es handelt sich hier nicht um Personen, die dumm sind. Also kann mal vorkommen. Hört sich aber mehr so an, als es so ist. Und die zweite verbreitete falsche Annahme passiert mir auch. Im Allgemeinen sind diese Personen auch nicht überheblich, auch wenn sich das so anhört. Es gibt da ja diesen fatalen Satz, diesen genialen und fatalen Satz. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Er ist komplett falsch und er ist psychologisch genial. Weil er nämlich auf diese Menschen, die angeben, nichts zu verbergen zu haben, entlastet wird. Ja, weitere Folge ist, Menschen, die angeben, nichts zu verbergen zu haben, die werden sich auch nicht mit uns zusammen engagieren. Und für den Schneeballeffekt kommen sie auch gerade nicht in Frage. Und das könnte mit ein Grund sein, nicht unbedingt der einzige, aber mit ein Grund, warum wir auch einmal einen Blick in diese Richtung werfen können. Das, was wir tun können, das ist nicht einfach, weil weitere Aufklärung, das wäre der Reflex. Man meint, man hat sie nicht gut genug aufgeklärt. Weitere Aufklärung wird nicht helfen. Es geht nicht darum, dass es an der Aufklärung mangelt. Wir haben es hier mit einer Entlastungsbehauptung und mit einem Abwehrreflex zu tun. Ja, ist wieder die Befähigung. Jetzt möchte ich etwas zur Befähigung sagen nochmal. Beim Selbstschutz, beim digitalen Selbstschutz haben wir es ja mit einem Paket unterschiedlichster Maßnahmen zu tun, die unterschiedlich hohe Hürden darstellen für jemanden mit wenig Technik- und Medienkompetenz. Keine Payback-Karte zu benutzen, das hatte ich bereits erwähnt, das ist wirklich einfach und das stellt keine große Hürde dar und das machen auch sehr viele. Eine andere als die voreingestellte Suchmaschine benutzen, das können auch die meisten ohne einen Wochenendkurs zu belegen. Wobei hier verschiedene und gute Passwörter verwenden und verwalten, ich weiß es nicht in Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bereits wieder die Hälfte der Personen auf diesem Foto sind.
Ja, bitte. Und es ist auch relativ schwer manchmal, da so eine Lösung anzubieten. Und keine Payback-Karte war in dem Fall nicht möglich. Also wir haben uns doch geeinigt, dass mehrere Payback-Karten verwendet und wir die tauschen. Um die halt quasi 5 Payback-Karten von diversen Leuten, die einfach zu kontrollieren.
Ja, kann man natürlich auch machen.
Vielleicht, ja, sollte man es im Zusammenhang sagen, weil für einige ist es einfach nicht keine Option, da einfach Nein zu sagen.
Genau. Ich habe versucht, hier ein paar Selbstschutzmaßnahmen in ungefähr aufsteigender Reihenfolge zu sortieren. So ganz genau lässt sich das nicht sagen. Also ist das nun mit den Passwörtern kniffliger oder ist das mit den Privacy-Settings kniffliger? Anonym surfen, das ist dann schon was noch weniger Leute tun und alles, was mit Verschlüsseln zu tun hat, das ist dann schon sozusagen eine Wissenselite, könnte man fast sagen. Aus Sicht jetzt mal der ganz großen Mehrheitsverhältnisse gedacht. Befähigung ist eine Gleichung mit zwei Stellschrauben. Befähigung funktioniert so, dass ich so viel Kompetenz brauche, wie eine Sache knifflig ist. Also wenn sie nicht knifflig ist, dann brauche ich dazu auch nicht viel Kompetenz, um dann befähigt zu sein. Und wenn sie halt sehr kompliziert ist, dann muss ich entsprechend viel dafür tun, bevor ich befähigt bin. Die zwei Stellschrauben sind fettgedruckt, also man kann jetzt was daran ändern, dass man Kompetenz erlangt, die benötigte, oder man kann was daran ändern, dass vielleicht weniger Kompetenz erforderlich ist, um dann fähig zu sein. Für die erste Option gibt es hervorragende Möglichkeiten, gerade aus diesem Kreis sind super Materialien erstellt worden, auch zum Beispiel Veranstaltungen an den Datenspulen, das kann ich leider nicht aufschreiben. Bekannt ist auch, hier kommen nicht die Massen hin. Das ist nicht nur eine Frage von Zeit und Aufwand. Es gibt natürlich auch Leute, die mehr oder weniger Interesse an technischen Dingen haben. Es ist aber auch tatsächlich was mit Selbstvertrauen zu tun hat. Und die zweite Stellschraube ist, die digitalen Selbstschutz einfacher zu machen. Alternativen herzustellen für Zielgruppen mit geringer Technik- und Medienkompetenz. Und das ist ein Gebiet, was meiner Meinung nach noch sehr, sehr wenig ausgelotet worden ist. Also wo ich oft schon gehört habe, meiner Meinung nach vorschnell, da ist nicht viel zu machen, das ist halt so und so kompliziert. Und das würde mich reizen, da genauer hinzuschauen. Ja. Und damit komme ich zum nächsten Abschnitt, HCI und Usability. Das wäre das Instrumentarium, um auf diese Fragen zu schauen. Usability erstmal ist eine Produkteigenschaft, übrigens nicht nur für Software, man kann auch über die Usability von einem Anrufbeantworter sprechen oder eigentlich von jedem beliebigen Gerät, auch von einem Hammer. Bei Software ist es so, dass man Usability als Entwurfsziel formulieren kann, genau wie andere Entwurfsziele wie Wartbarkeit, Portierbarkeit. Und die deutsche Übersetzung für Usability ist Gebrauchstauglichkeit. Nicht so zu empfehlen ist das mit der Benutzerfreundlichkeit. das ist mehr so ein Werbeslogan und fokussiert auch ein bisschen an der falschen Stelle, was die Definition von Usability auch deutlich macht. Die lese ich jetzt mal vor. Usability ist das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Diese Definition hat es in sich. Es ist von einem Ausmaß die Rede, das heißt, man kann Usability messen. Usability ist eine Eigenschaft eines Produkts. Das ist auch nicht unwichtig, das sieht nämlich bei der Benutzerfreundlichkeit schon ganz anders aus, wo man denkt, ach, der doofe Benutzer, der braucht jetzt mal besondere Freundlichkeit. Das ist also eine Eigenschaft eines Produkts und es geht darum, dass für bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext und für bestimmte Ziele usable ist. Usability ist nie was Allgemeines. Das Messen von Usability ist entsprechend auch etwas sehr Individuelles. Ich muss vorher festlegen, nach welchen Kriterien, also wann ich sagen würde, dass die gewünschte Usability erreicht ist. Dann wird das Produkt hergestellt und dann wird es an diesen vorher festgelegten Maßen gemessen. Das ist jetzt mal sehr grob der Ablauf. Ja, wenn wir keine Usability haben oder zu wenig, dann kompensieren wir das als Benutzer irgendeiner Software oder eines Produkts, indem wir hohe Belastungen haben, zum Beispiel kognitive Belastung, kann auch Zeitbelastung oder sowas sein. Wir machen Fehler, weil wir das Produkt nicht richtig benutzen können. Wir drücken bei der Kaffeemaschine auf den falschen Knopf. Wir sind frustriert, die Zeit hatte ich schon, wir können auch komplett scheitern. Ja, ganz wichtig auch, Usability ist nicht was, was ich am Ende des Entwicklungsprozesses, wenn ich also mein Produkt eigentlich fertig habe und dann sage ich so, jetzt mache ich noch ein bisschen Usability obendrauf. Das funktioniert nicht. Der Idealfall ist der, dass ich einen benutzerzentrierten Entwicklungsprozess habe. Das heißt, Usability-Ziele am Anfang festlege und ein solcher Entwicklungsprozess ist immer iterativ. Er ist interdisziplinär, das heißt, da sind Personen aus verschiedenen Fachdisziplinen beteiligt und ganz wichtig, da sind Benutzer beteiligt, am besten von Anfang an. Also bevor ich anfange, das Produkt zu entwerfen, unterhalte ich mich schon mal sehr intensiv mit Benutzern. Sie haben Teil am Entwurf, sie haben natürlich auch als Testpersonen eine wichtige Bedeutung, wobei das Produkt getestet wird und nicht der Benutzer. Ja, wenn dieser Idealfall nicht vorliegt, das Wenigste, was man also immer machen kann, ist Heuristiken und Guidelines beherzigen. Dadurch bekomme ich nicht das ideal usable Produkt, gebrauchstaugliche Produkt, aber ich habe schon mal die schlimmsten Todsünden weg. Usability ist ja kein Standardentwurfsziel, was automatisch immer mit berücksichtigt wird, sondern es wird konkret tatsächlich in zwei Bereichen ernst genommen als Entwurfsziel. Und zwar zum einen da, wo es direkten Umsatz generiert, das ist hauptsächlich das Online-Shopping. Das hängt damit zusammen, dass natürlich beim Online-Shopping die Konkurrenz eigentlich gefährdet ist. Wenn ich nicht zurechtkomme an der Kasse oder vorher schon bei der Produktauswahl, dann ich mich da verheddere, dann gehe ich woanders hin, dann kaufe ich woanders. Und das haben die gemerkt und das lohnt sich richtig und da kommt richtig Umsatz bei rum und deswegen wird da auch gerne investiert. Der andere Bereich sind die sicherheitskritischen Anwendungen, das heißt da, wo Bedienfehler fatale Konsequenzen haben. Im Auto zum Beispiel sind natürlich auch gerade in neuen Autos jetzt wieder Gegenstände eingebaut, die nicht besonders gebrauchstauglich sind, wo mein Vater mit seinem neuen Autoradio nicht zurechtkommt. Aber die sicherheitskritischen Teile, Schalter, die ich nicht falsch bedienen darf, die sind so gebaut, dass ich die auch nicht falsch bediene. Das funktioniert seit Jahrzehnten. Und erst recht ist sowas natürlich wichtig bei, sagen wir, Extremfall, bei der Steuerung bei einem Atomkraftwerk oder so. Etwas neuer und langsam zunehmend ist, dass Usability auch als Wettbewerbsvorteil erkannt wird. Das zahlt sich nicht so direkt aus wie Online-Shopping, aber ich kann mir so natürlich einen Ruf verschaffen. als Handyproduzent oder ähnliche Produkte. Wenn diese Produkte gebrauchstauglich sind, dann ist das halt ein Markenruf, der sich auszahlt. Schwierig ist es für den Verbraucher herauszufinden, ist dieses Produkt für mich und meine Zwecke gebrauchstauglich. Er geht in den Laden und jedes Produkt wirkt inzwischen mit Gebrauchstauglichkeit oder benutzerfreundlich, steht dann immer oben auf der Hochglanzschachtel drauf. Manchmal ist das aber so, dass das nur so aussieht und eigentlich wirklich nur hält, bis man es gekauft hat und nach Hause geht. Das ist das Telefon mit den drei Tasten, das wird besonders gerne gekauft, das sieht so einfach aus, das hat aber 50 Funktionen, die alle über diese drei Tasten bedient werden. Und das ist ziemlich schwierig. Ja, und dann gibt es noch einen sehr interessanten umgekehrten Effekt, dass nämlich Anwender teilweise eine unglaubliche Nachsicht auch haben mit Produkten, die nicht gebrauchstauglich sind. Man denke an den bekannten Videorekorder, der war noch nie gebrauchstauglich, da brauchte man immer ein Programmierdiplom. Und dafür hat mal jemand den schönen Namen geprägt, das technische Stockholm-Syndrom. Ist das bekannt, Stockholm-Syndrom? Das ist in der Psychologie als Ausdruck geprägt worden. Da ging das mal um eine Geiselnahme wohl in Stockholm in den 70er Jahren. Und man hat beobachten können, dass die Geiseln Sympathie und Zuneigung und alles Mögliche für die Geiselnehmer entwickelten und sich für diese Geiselnehmer ausgesprochen haben und diese verteidigt haben. So, HCI, ganz grob vereinfacht, HCI heißt Human Computer Interaction, also Mensch-Computer-Interaktion. So wie man Usability auf den Hammer ausweiten kann, kann man auch HCI, das heißt dann MMI oder so, also wo der Mensch und die Maschine interagieren, das kann man genauso ausweiten. Das ist in der Theorie auch nicht so ein großer Unterschied. Grob vereinfacht ist HCI die Theorie und Usability die Praxis, also HCI ist die Entwicklung der darunterliegenden wissenschaftlichen Grundlagen und diese kommen aus verschiedenen Fachdisziplinen, also aus technischen Disziplinen, aus der Informatik beispielsweise, aber eben auch Psychologie, Soziologie, Linguistik, Mediendesign und viele mehr. Es handelt sich da selten um wirklich neues Wissen, sondern es ist eher ein Zusammenfügen bekannten Wissens oder das Anwenden bekannten Wissens auf neuen Kontext. Also beispielsweise ist im Mediendesign hat es sich schon viel länger rumgesprochen, dass man die Sprache des Benutzers sprechen muss, wenn man gehört werden will, erst recht in der Werbung. Das kann man natürlich auf jede Softwareoberfläche übertragen. Es ist eigentlich merkwürdig, dass das nicht längst der totale Standard ist. Das wiederum liegt daran, dass im Software Engineering HCI eine junge Disziplin ist, also sich noch nicht so wirklich als durchgesetzt hat gegenüber den traditionellen Entwicklungsformen, fällt mir gerade nicht ein. Letzter Punkt, HCI ist parteiisch. Das heißt, sozusagen der Benutzer hat immer recht. Wenn etwas nicht funktioniert, dann muss das Produkt verbessert werden und nicht am Benutzer rumgedrückt werden. Also Schulung ist eigentlich eine Kombination von fehlender Usability, könnte man jetzt überspitzt sagen. Das gilt nicht für jedes Produkt. Es gibt Produkte, das geht nicht ohne Schulung, aber oft ist das so. Wenn das Produkt besser wäre, könnte man auf die Schulung verzichten, weil das Produkt dem Benutzer aus sich selbst heraus mitteilt, wie es zu benutzen ist. Das ist das, was der Benutzer umgekehrt dann als intuitiv empfindet. Wenn man Glück hat, kauft man sich ein Handy, was so ist, was man so erlebt, das ist immer subjektiv. HCI und Usability spielen sich an der Benutzungsschnittstelle ab, wobei die Benutzungsschnittstelle nicht nur die Benutzungsoberfläche ist, sondern im Grunde genommen alles, was ein Benutzer von einem System wahrnimmt. Also natürlich die Oberfläche, aber auch Reaktionszeiten. Wie verhält sich das System im Fehlerfall? Verstehe ich, kann ich die Hilfe benutzen? Kann ich die Handbücher lesen und verstehe, was da drin steht? Das gehört alles mit dazu. Am besten wäre man auch die Handbücher nicht. Ja, kurz ein paar Highlights, was denn so für Konzepte und Modelle bei HCI und Usability relevant sind. Ganz wichtig, das mentale Modell, das wird auch verschiedentlich eine wichtige Rolle spielen, wenn wir gleich ein paar Sachen zum Thema digitaler Selbstschutz und Usability ansehen. Das mentale Modell, das ist, kommt auch aus der Psychologie, das ist die Repräsentation eines Sachverhalts im menschlichen Bewusstsein. Das ist etwas, was ein Mensch sich ständig produziert. Ich kann eigentlich nicht hier in den Raum blicken und dann sehe ich, dass der junge Mann sich an der Nase kratzt und dann denke ich nicht, der kratzt sich an der Nase, sondern dann denke ich, das juckt den bestimmt. Das ist, wie wir denken, das ist deswegen so, weil unser Gedächtnis so funktioniert. Mentale Modelle sind nicht 100% steuerbar. Ich kann nicht darüber bestimmen, was sich jemand anders für ein mentales Modell bildet, weil das sehr viel mit dem persönlichen Erfahrungshintergrund zu tun hat. Ich kann darauf aber Einfluss nehmen, dazu komme ich gleich. Achso, noch was, mentale Modelle sind hartnäckig. Das steht hier nicht, das habe ich vergessen, das ist aber sehr wichtig. Wenn man einmal sich eins gemacht hat, dann lässt man es nicht mehr los. Ja, sie haben einen großen Einfluss darauf, wie gut ein Benutzer mit einer Software zurechtkommt. Dass wir darüber nicht hundertprozentig bestimmen können, sagte ich schon, aber wir können ein paar Grundregeln anwenden und durchaus Einfluss nehmen. Ich versuche also immer, mir zu überlegen, was könnte ein geeignetes mentales Modell sein und wie kann ich den Benutzer bei der Entwicklung dieses mentalen Modells unterstützen. Wenn bereits mentale Modelle vorhanden sind, weil ich ein Produkt herstelle, was es sowieso schon gibt nach ganz bestimmten Mustern, dann empfiehlt es sich, diese mentalen Modelle auch zu adressieren. Ein schlimmer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass der Entwickler eines Produkts, auch eines Softwareprodukts, vorschnell denkt, das mentale Modell, was ich von der Sache habe, ist geeignet für den Benutzer. Und der letzte Punkt, der zu beachten ist, wenn dann schon ein mentales Modell, dann muss das auch konsistent sein. So, hier nochmal dieser Konflikt mit dem Entwickler und dem Benutzer. Der Entwickler fängt also an, etwas zu entwerfen und zu produzieren. Und das macht er auf der Grundlage seines eigenen mentalen Modells, was er von der Sache hat. Und der Benutzer kann aber hinterher ein völlig anderes haben. Ja, wie transportiert man denn solche mentalen Modelle? Das kann ich bei einer Software besonders gut machen durch Symbole, Bezeichnungen und durch das Verhalten der Software natürlich. Diese ganzen Symbole, Bezeichnungen und Verhalten gelten einzeln und sie gelten als Gesamtbild. Und sie müssen konsistent sein. Also hier mal ein Beispiel, Metaphern, das sind ja immer Analogien. Wenn ich auf einem Desktop einen Papierkorb antreffe, das ist ja so diese Geschichte, die bei Apple nie funktioniert hat, dann erwarte ich als Benutzer auch, dass der sich so verhält, wie ich das kenne von einem Papierkorb, wenn das schon so ein Bild ist. Und bei Apple war das ja lange Zeit so, ich glaube, das ist jetzt Geschichte, dass man die CD nur aus dem Laufwerk auswerfen konnte, wenn man das CD-Symbol auf den Papierkorb gezogen hat oder sowas ähnliches. Ja, da wurde also eine eigentlich sehr schöne Metapher einfach überstrapaziert und damit funktionierte sie nicht. Sowas treffen wir aber oft an. Das andere, was zu beachten ist, wenn man die Bildung von mentalen Modellen unterstützen will, sind Konventionen. Vorhin der Nutzungskontext, das kam vorhin vor in dieser Definition von Usability. Da ist die Denkweise und der Erfahrungshintergrund der Zielgruppe der Benutzer, die sind da drin enthalten. Und in dieser Denkweise und in diesem Erfahrungshintergrund, da kommen halt Regeln vor, informelle Regeln, was bestimmte Symbole bedeuten, was Farben bedeuten, rot ist Alarm, Bezeichnungen und so weiter. das muss ich berücksichtigen. Ich darf nichts machen, was dem widerspricht. Kreativität ist an diesem Punkt meistens komplett falsch. Kreativität mit sowas, das kann ich immer in einem sehr kurzen Zeitfenster machen, wenn eine nicht nur mein Produkt, sondern die ganze Produktkategorie noch komplett neu ist, wenn ich also richtig eine Neuheit erfinde. Und dann ist das ganz schnell vorbei, dieses Zeitfenster. Dann haben wir Konventionen und dann haben wir Erwartungen und dann haben wir die auch zu bedienen im Interesse des Benutzers, der hinterher besser zurechtkommt mit unserem Produkt. Ja, für Usability gibt es jetzt, sagte ich schon, eine Menge Heuristiken und Guidelines. Das hier sind die Grundsätze der Dialoggestaltung, die stammen aus der EN ISO 9241 irgendwas, hätte ich drunter schreiben können. Das sind also Ansprüche, die man an jeden Dialog, Software-Dialog mit dem, zwischen Software und Benutzer stellen kann. Und die müssen natürlich ausformuliert werden, aber so als Überschriften kann man sich da, glaube ich, schon eine Menge drunter vorstellen. Dann gibt es eine Menge Autoren, ich erwähne hier nur einen einzigen, Nielsen, die Heuristiken aufgestellt haben. Es werden auch immer wieder neue Sets von Heuristiken aufgestellt, die natürlich nicht komplett Neuerfindungen sind, sondern nur Neuzusammenstellungen für, sagen wir, mobile Geräte, nochmal das Set wieder etwas durchgemischt oder für irgendein anderes Produkt. Achso, ich hatte diese jetzt gar nicht einzeln angesprochen. Ich glaube, die decken sich aber auch eigentlich schon sehr mit dem, was ich zu den mentalen Modellen und den Metaphern gesagt habe. Die Sprache des Benutzers zu sprechen, das geht natürlich in die Richtung, also auch nicht mit mentalen Modellen anzukommen, die für den Benutzer gar nicht geeignet sind. Das Gedächtnis des Benutzers nicht unnötig zu strapazieren, sollte klar sein. Alles, was ich mitteile, muss er sich nicht im Kopf merken. Konsistenz hatte ich auch schon angesprochen und Rückmeldung ist sowieso immer eine gute Idee. Jetzt kommen aber nochmal zwei interessante von Nielsen. Der Benutzer hat immer recht, das deckt sich mit dem, wie ich vorhin sagte, HCI ist parteilich. Es kann nicht darum gehen, den Benutzer zurechtzuweisen oder sich einen besseren oder klügeren oder aufmerksameren Benutzer zu wünschen. Und jetzt kommt der nächste Punkt in Nielsens Heuristiken. Der Nutzer hat auch nicht immer recht. Und das ist genau die Geschichte, die ich vorhin mit der kognitiven Dissonanz vorgestellt habe. Da sagt mir einer, ich habe nichts zu verbergen. Und der ist aber nicht doof und der ist auch aufgeklärt. Und der will mir eigentlich was ganz anderes sagen, auch wenn der das möglicherweise selber nicht weiß. Das ist wie, das ist nicht das einzige Beispiel. Wenn du Benutzertests machst, wo das um Software geht, die einigermaßen komplex ist, dann kann es ganz schnell passieren, dass Leute sagen, das brauche ich nicht. Das kann sein, dass das stimmt, dass sie das nicht brauchen. Es kann aber auch sein, dass sie mir gerade sagen, das macht mir Angst. Und das werden sie nicht sagen. Deswegen sind die Auskünfte, die ich vom Benutzer bekomme, doch auch nochmal kritisch zu überprüfen, ist das jetzt so eins zu eins zu nehmen oder nicht. Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Das kann ich ja auch ausnutzen, dass ich ihm immer dann glaube, wenn es mir in Kram passt. So, was Usability auch nicht ist, Usability heißt nicht immer, es ist einfach, es ist für Anfänger und dazu möchte ich schnell ein Beispiel zeigen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bildbearbeitungssoftware, zum Beispiel am einen Ende die Sachen zur Urlaubsfotonachbearbeitung und am anderen Ende professionelle Grafikbearbeitung. Da kann man jetzt also keinesfalls sagen, die eine ist usable und die andere nicht, weil es ja auf die Benutzer, auf die Ziele der Benutzer, auf den Nutzungskontext und so weiter ankommt. Was wollen die überhaupt machen? Urlaubsfoto-Nachbearbeitung ist natürlich dann sinnvoll, wenn ich Urlaubsfotos nachbearbeiten will. Das Tool liegt bei der Kamera mit dabei. Ich will sowieso immer die drei gleichen Sachen machen, Ausschnitte skalieren und rote Augen weg. Und das kann das auf Knopfdruck. Das Schöne ist, ich werde überhaupt nicht als Benutzer mit Metaphern konfrontiert, wo ich erst was Neues zu lernen möchte. Ich kann das wirklich ohne Schulung benutzen, alle Metaphern, die da vorkommen, ausschneiden, skalieren, Farbstich korrigieren. Das sind Dinge, die man aus der analogen Bildbearbeitung auch kennt. professioneller Grafikmensch wäre damit natürlich sehr unglücklich mit dieser Software. Der benutzt etwas anderes wie GIMP oder Photoshop und so weiter. Das ist universell, hat einen riesigen Funktionsumfang und erfordert Schulung. Das ist aber in Ordnung, wenn der professionelle Grafikbearbeitung macht, dann ist dann geht das ja auf. Da kommen jetzt ganz andere Modelle vor, Denkmodelle, die sich einem eben nicht sofort erschließen. Ebenen, Farbmodelle, Maskenpfade, das sind alles Dinge, die es in der analogen Bildbearbeitung nicht gibt. Die muss man neu dazu lernen. Dafür bekomme ich aber auch eine Menge Möglichkeiten, die ich in der analogen Bildbearbeitung ja noch gar nicht gekannt habe, die es da auch nicht gab. Wer jetzt mit sowas Urlaubsfotos nachbearbeitet, macht sich unglücklich, das ist auch klar. Ja, ich glaube, das war es schon, was ich zu HCI und Usability sagen wollte. Eine nette Lektüre, das ist ein sehr altes Buch, das sollte man im englischen Original lesen, weil die Übersetzung leider tragisch ist. Es macht aber richtig Spaß, man kann sich das auf den Nachttisch legen. Das sind genau diese fundamentalen Dinge, die in diesem Buch zum Teil auch zum ersten Mal angesprochen wurden, über die mentalen Modelle, über ganz fundamental, wie funktioniert eigentlich Handlung, wie funktioniert Gedächtnis, wie funktioniert, was ist das, wenn ich mit etwas intuitiv zurechtkomme oder eben nicht. Ja, und Usability im digitalen Selbstschutz, das, da ist jetzt die Zielgruppe, die Gruppe, der Personenkreis mit wenig Technik- und Medienkompetenz. Die Probleme sind bekannt, was die eigentlich tun wollten, wenn sie nicht vor Angst diese psychologische Pirouette machen würden, ist auch bekannt. Und ich möchte jetzt ein paar Dinge vorstellen, was es gibt in diesem Bereich. Das ist im Grunde, es ist nicht viel. Und erst recht, ich habe hier keine Lösungen anzubieten, das muss ich gleich sagen. Ich werde diesen Vortrag ohne irgendeine fertige Lösung beenden müssen. Ich möchte kurz darüber sprechen, was in der akademischen Szene zu diesem Thema schon mal betrachtet wurde. Dann möchte ich Hürden und Usability-Mängel im digitalen Selbstschutz ein paar Beispiele ansprechen, um zu zeigen, woran scheitern Personen. Unsere ganz bestimmte Personengruppe hier, vielleicht auch Ideen, was könnte man verbessern, wo könnte man zumindest nach einer Lösung auf die Suche gehen. Dann habe ich mir noch den Spaß erlaubt, auch Benutzer bzw. potenzielle Benutzer mal nach Wünschen und Vorschlägen zu fragen. Das ist im Grunde das benutzerzentrierte Entwicklungsmodell, dass man erstmal loszieht und die Leute fragt, was braucht ihr denn? Das war aber natürlich sehr, sehr unsystematisch und nur mal so ein bisschen im Kreis, der sich mehr oder weniger sowieso ergab durch Schulungen und so weiter. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und werde das auch noch vorstellen. Akademischerseits ist es nicht besonders viel. Das Forschungsmotiv ist eigentlich Unternehmenssicherheit. Das heißt, im Unternehmen haben wir zum Beispiel die Situation, da soll halt E-Mail verschlüsselt werden. Da werden die Angestellten auch Impulse geschickt, damit sie lernen, wie sie das machen sollen. Sie sollen auch ordentliche Passwörter benutzen und die ab und zu wechseln. Sie haben auch im Kurs gelernt, was ist denn ein gutes Passwort? Ja, und sie tun es nicht richtig. Und das mit den E-Mails und dem Verschlüsseln, und das klappt manchmal auch nicht so richtig. Und es ist wirklich erst vor 10 Jahren gewesen, dass zum ersten Mal der Begriff Usability in einer Analyse dieser Probleme aufgetaucht ist. Was man tatsächlich macht, ist, man schimpft die Benutzer aus. Ja? Was ja ein ziemlich altmodisches Erziehungsmodell ist, aber von dem hat man sich doch immer wieder mehr versprochen als von anderen Wegen. Und hier ist vor 10 Jahren dann gesagt worden, also es könnte ja sein, dass man in diese Richtung mal suchen muss, also bei der Gestaltung auch der Produkte. 7 Jahre ist es her, dass jemand 10 Heuristiken zusammengestellt hat, die er für, ich nehme an, es ist ein Er, ich weiß das gar nicht so genau, für sinnvoll hält, in diesem Sicherheitsbereich zu guten, gebrauchstauglichen Produkten zu gelangen. Die sind überhaupt nicht spannend. Das ist eine Zusammenstellung von Heuristiken, die es alle schon gab, von drei verschiedenen Autoren, halt wieder ein Set aus 10 zusammengepflückt, wie ich vorhin schon sagte, wie man das halt immer wieder für neue Produktgruppen gerne mal macht. Und kann man vielleicht auch ein bisschen berühmt werden. Eine schöne Geschichte ist die Johnny-Geschichte. Seit 1999 sind ein paar Leute immer wieder mit Johnny befasst. Johnny kann nicht verschlüsseln, ich sagte das vorhin schon, obwohl Johnny geschult wurde. Und das wird immer wieder mal evaluiert, ob Johnny denn nun vielleicht schon gelernt hat zu verschlüsseln. Das ist 1999 zum ersten Mal so mit dieser Person Johnny, mit dieser fiktiven Person Johnny aufgetaucht. Und ich hätte da noch ein paar andere Jahreszahlen dazwischen stellen können. Also zieht sich so durch, 2006 ist das Jüngste, was ich dazu gefunden habe. Johnny hat in der Zwischenzeit eigentlich nichts gelernt. Es gab ein paar leichte Verbesserungen bei den Tests, die sind aber auf Automatisierung zurückzuführen. Also wenn mein E-Mail-Programm schon von selbst weiß, welchen Schlüssel es denn jetzt verwendet, dann kann ich da ja auch nicht mehr so viel falsch machen als Benutzerin. Die Frau Sasse, die auch diese Johnny-Sachen, an diesen Johnny-Sachen sich beteiligt hat, hat das dann folgendermaßen analysiert, dass das Problem nämlich im Zentrum darin besteht, dass hier Metaphern verwendet werden, die für Sicherheitsexperten gut sind, in ihrer Kommunikation sehr nützlich und praktisch sind, aber für das breite Publikum eben eigentlich nicht geeignet sind. Unten habe ich ein paar solche Metaphern mal aufgeführt. Schlüssel ist im Erleben irgendeines normalen Menschen etwas völlig anderes als in der Kryptographie. Mit einem Schlüssel mache ich ein Schloss auf, mit dem gleichen Schlüssel mache ich das Schloss wieder zu. Wir können auch drei Schlüssel haben, wenn eine Person die WG-Tür abschließt und die andere sie nachher wieder aufschließt. Die Schlüssel sind aber gleich. Es erschließt sich also nur über Schulung überhaupt diese Verbindung zwischen Schlüssel und nicht gleich. Auch die Konzepte für privat und öffentlich sind nicht direkt so, wie es im realen Leben ist. Auch für privat wird ja auch geheim verwendet als Begriff. Auch das erschließt sich nicht ohne weiteres und die Signatur wird ja sowieso immer falsch verstanden. Die ist ja, also das Einzige, was verstanden wird, ist, dass sie dazu da ist, dass ich damit bestätige, dass zum Beispiel diese Mail von mir stammt. Und was ich damit sonst noch mache, das wird im Allgemeinen ohne Schulung überhaupt nicht verstanden, weil es auch mit dem Begriff Signatur nicht verständlich wird. Das heißt, eine Schulung muss den Benutzer, das bezieht sich jetzt hier auf GPG und PGP, muss den Benutzer mit systeminternen Bedeutung dieser Metaphern vertraut machen. Anders geht es nicht. Man kann diese Software nicht benutzen, wenn man das nicht verstanden hat in einer Schulung. Das ist eine hohe kognitive Belastung. Und die Frage wäre natürlich, ist das nötig? Geht das auch anders? Es gibt dazu aus dem Bereich der Schulung ja verschiedene bekannte Alternativen, also wer Laien unterrichtet, solche Verschlüsselungsprogramme zu benutzen, greift ja auch zu Metaphern, zu Vergleichen und sagt dann, ja, das kannst du dir vorstellen wie ein Briefumschlag. Das funktioniert schon besser, Versandbox ist das Gleiche eigentlich. Damit kann man erklären, wie ein öffentlicher Schlüssel verwendet wird, außer dass eben dieser Briefumschlag, der muss natürlich voradressiert sein. Ich verwende den Briefumschlag von einem bestimmten oder für einen bestimmten Empfänger. Die passende Metapher für einen privaten Schlüssel kriege ich aber aus dieser Analogie eigentlich nicht. Da habe ich schon ein Problem und wenn es dann zum Signieren geht, habe ich auch ein Problem mit diesen Bildern. Das Gleiche oder zumindest ähnlich ist es mit dem Vorhängeschloss. Das finde ich eigentlich ziemlich schön, weil man damit den öffentlichen und den privaten Schlüssel schon mal in eine andere Metapher gepackt bekommt. Das Vorhängeschloss gehört also meinem Freund Karl, dem möchte ich gerade einen Brief schicken und dann hänge ich dieses Vorhängeschloss von Karl da dran und Karl hat dann natürlich einen Schlüssel von seinem eigenen Vorhängeschloss und kriegt das dann auch wieder auf. Beim Signieren aber auch da ist der Vergleich, funktioniert der Vergleich nicht mehr. So, Entwickler haben damit ja kein Problem. Diese Entwicklermetaphern wirken aber gerade in diesem Fall mit der Verschlüsselung sehr tief. Also das ist nicht mit einer veränderten Benutzungsschnittstelle zu machen. Das ist viel tiefer drin und da müsste auch wahrscheinlich viel mehr aufgewirbelt werden, wenn man das verändern möchte. Es ist auch noch keine überzeugende alternative Metapher gefunden worden, meines Wissens, die eben den Funktionsumfang abdeckt. Also ich sagte schon, signieren, es gibt ja noch ein paar andere Funktionen. Weil, das ist zentral, die alternative Metapher müsste eben konsistent sein über alle Funktionen und beispielsweise auch dann, wenn das System eine Rückfrage oder eine Fehlermeldung von sich gibt. Man kann sich natürlich auch überlegen, da werden jetzt aber vielleicht, das ist schon schwieriger sich vorzustellen, ob man immer Systeme bauen muss, die alle diese Funktionen abdecken. Ist das für jeden Verwendungszweck notwendig und sinnvoll? Ich kann es nicht beantworten, das ist einfach die Art, wie man dann auch fragt, wenn man usability-mäßig nochmal an die Sache rangeht. Ja, jetzt mal ein positives Beispiel. Das ist hier eine ganz einfache funktionierende Metapher. Der VPN-Tunnel. Die meisten Benutzer müssen wirklich nicht mehr wissen. VPN-Tunnel werden von Ärzten, Steuerberatern, Anwälten benutzt, das sind nicht Personenkreise, die bekannt sind dafür, dass sie hohe Technikkompetenz haben. Das ist bei denen Standard. Und das braucht keine weitere Erklärung, das braucht keine Schulung. Vielleicht kommt einmal jemand vorbei und richtet denen das ein und dann ist gut. Ja, hier sieht man schön, wie die Daten beim Empfänger dann im sicheren Legoland vom Empfänger ankommen, aus dem bösen Internet, wo sie durchgetunnelt wurden. Ja, anderes Beispiel ist Tor. Da haben wir diese Zwiebelmetapher, sehr prominent. Die kommt ganz klar aus dem mentalen Modell des Entwicklers. Das hat ja ganz viel, die Zwiebel erklärt wirklich sehr anschaulich, wie Tor eigentlich arbeitet, was da passiert. Nur die Frage ist, muss der Benutzer das wissen? Hilft das dem irgendwas, wenn er das weiß? Könnte man möglicherweise eine Tor-Benutzungsschnittstelle auch so bauen, dass der Benutzer das nicht wissen muss, dass er damit nicht in Berührung kommt? Ich kann auch das nicht beantworten, ich halte es aber für möglich, dass man auch bei Tor vielleicht mit einer Tunnelanalogie zum Ziel kommen könnte und den Benutzer dadurch besser von Komplexität verschonen könnte, die ihm nicht hilft, die er nicht vermissen wird. Das wäre dann halt ein Tunnel, sowas wie ein Zufallstunnel müsste das sein oder so. Ja, man kann das mal ausprobieren, also es geht. Man kann einer Person, die keine Hintergrundkenntnisse hat, die Verwendung von Tor erklären, ohne diese Begriffe zu benutzen. Man muss nicht von Zwiebel reden, man muss nicht von Nodes und Exit-Nodes reden und Client und Server kann man auch gleich weglassen. Es ist unglaublich, was sich die Leute vorstellen, wenn man das Server sagt. Es fragt aber niemand nach. Alle denken dann irgendwie doch, naja, ich kann mir das dann schon, ich weiß schon ungefähr vielleicht, was das ist. Und meistens ist es ja sehr verkehrt. Eine andere nette Geschichte, da hat sich letztes Jahr mal eine Gruppe rangemacht, Privacy Settings in Facebook, also das ist jetzt nicht was, wo zum Beispiel ich darauf Einfluss nehmen könnte, wenn ich das machen wollte, die können das wahrscheinlich auch nicht, die sitzen an irgendeiner Uni und haben das einfach mal als Studie gemacht. Aber das ist trotzdem ganz interessant. Das hier ist, so stellt sich das dar, wenn jemand seine Privacy-Einstellung bei Facebook tätigen will. Da kann man also allerlei differenziert einstellen, wer darf was von mir wissen, wer, da gibt es ja so verschiedene, meine Freunde, da gibt es ein Netzwerk und dann gibt es die ganz externen. Und dann gibt es noch Dinge, die ich, glaube ich, nur ganz alleine selber sehen kann. Das kann ich hier bestimmen. Hier geht das nochmal weiter. Das verstehen aber ganz viele Leute nicht. Der Test bestand daraus, der Anfangstest, die haben nachher einen Prototyp von einer verbesserten Version gemacht. Ich kann das erstmal zeigen. Der Prototyp sieht so aus und ich gehe mal vor zum Testergebnis und wir gucken uns gleich den Prototyp an. Das hier sind, ich fange mal hier an. Das sind Aufgaben, die den Benutzern gestellt wurden. Die Aufgaben standen im Prinzip immer daraus, Einstellungen, die schon jemand gemacht hatte, anzuschauen und dazu Fragen zu beantworten. Wer kann, also da wurde dann zum Beispiel gefragt, kann denn jemand, der nicht mein Freund ist, jetzt die und die Geschichte über mich lesen oder nicht? Und das sollte dann beantwortet werden. Dieser Art waren also diese fünf Aufgaben. Das hier sind die Trefferquoten. Das hier, da geht es darum, dass ob die Benutzer selber glauben, dass sie richtig getroffen haben, dass sie sicher sind mit ihrer Antwort. Das Maximum ist 7. Ja, so fiel das aus mit der existierenden Facebook-Oberfläche. Also schlechteste Ergebnis hier bei einer Aufgabe unter 50%. Das Beste fast 90. Nee, 37 ist ja noch schlechter. Und das Beste fast 90. Dann wurde dieser Prototyp gebaut und siehe, also das Schlechteste ist jetzt 81, aber zwei sind also auf 100 und einer ist so gut wie auf 100. Und die Einschätzung der Benutzer ist auch entsprechend höher, wobei das nicht unbedingt ein besonders aussagekräftig ist. Das sieht man hier an dieser Zahl sehr schön. Da denken die Benutzer also, dass sie doch ziemlich sicher sind, dass sie das richtig haben und es sind aber tatsächlich nur 73%. Jetzt gucken wir uns den Prototyp mal an. Wisst ihr noch, wie das andere aussah? Ich blätter nochmal dahin. Da klappe ich also immer so Felder auf und bestimme da was und dann klappe ich das nächste Feld auf. Der Prototyp sieht jetzt so aus. Ich habe hier oben verschiedene Ansichten. Diese Ansichten zeigen mir dann immer, wie jemand das sieht, der zum Beispiel zu meinem Netzwerk gehört. Wie jemand das sieht, der zu meinen Freunden gehört. Ich kann also direkt erkennen aus diesen verschiedenen Perspektiven, was meine Einstellungen bewirkt haben. Hier nochmal eine Ansicht. Da kriege ich jetzt angezeigt, also wenn jemand von außerhalb des Netzwerkes sucht, dann sieht er so viel. Und wenn jemand von innerhalb des Netzwerkes sucht, dann bekommt er so viel Informationen über mich. Das war dieser Prototyp und so einfach kann es auch sein, dass man also massiv verbessert. Ja, noch kurz zu den Benutzerwünschen, das geht schnell. Es ging ganz oft um Übersichtlichkeit. Es fällt vielen Personen schwer, Schutzziele überhaupt zu unterscheiden. Was braucht man denn für Tools, für welche Schutzziele, welche konkreten Tools? Das wird hier niemanden erstaunen. Also normalerweise braucht man für sowas auch Schulung. Auch hier wieder die Frage, ist das nötig, kann das besser werden? Es werden oft solche One-Click-Lösungen gewünscht. Das ist natürlich eine ganz gruselige Sache auch. Ich würde es ja nicht machen wollen. Aber gewünscht wird es und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Also zum Beispiel eine gute Browser-Konfiguration. Ich müsste dann zum Beispiel wissen, was für die Welt gut ist und dann baue ich eine gute Browser-Konfiguration. Und da ist dann gleich für alles gesorgt, inklusive Werbung übrigens. Das hat ja nun wenig mit unserem Thema zu tun. Oder noch krasser, das war mein Lieblingsvorschlag, eine Art Gütesiegel, wo ein Benutzer so ähnlich wie bei Bio-Lebensmitteln oder Lebensmittelampeln oder Fairtrade eben feststellen kann, was ist denn vertrauenswürdig. Okay. Ja. Ist die Frage, ist sowas überhaupt auch nur im Ansatz denkbar? Also mir kriegen sich die Fußnägel hoch, aber man sollte es mal denken. Weil möglicherweise läuft es nur auf die Frage hinaus, wer ist schneller. Die Rundum-Sorglos-Lösung könnte auch von Stellen angeboten werden, die es nicht so gut mit den Benutzern meinen. Und damit komme ich zum Abschluss, zum Fazit, was ein vorsichtiges Zwischenergebnis nur ist. Es gibt Usability-Potenziale im Bereich des digitalen Selbstschutzes. Und die sind noch längst nicht ausgelotet. Da gibt es bestimmt noch sehr viel zu entdecken. Erst recht sind sie nicht umgesetzt. Und weswegen ich das Ganze so attraktiv finde, sich damit zu beschäftigen. Hier auch nochmal, es steckt da sehr viel emanzipatorisches Potenzial drin. Wir können ganz viele Menschen erreichen, wenn wir hier mit der Usability zulegen können. Ja, Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht mit den Zeitplan.
Ja, also noch sind die ganzen Leute nicht da, du kannst fahren können, aber noch der
Also er sagte gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, bis die alle zusammengesammelt haben.
Also wenn jemand etwas fragen möchte, dann ist es wohl noch erlaubt.
Sprechen Sie jetzt oder nie?
Mich würde auch interessieren, ob Interesse an einer Folgeveranstaltung besteht. Das könnte beispielsweise im Winter in Berlin sein, die nochmal mit diesem Thema vielleicht eine Vertiefung oder einen Workshop oder sowas darstellt.
Ja, und die Frage ist, gibt es denn da ein öffentliches Interesse? Also sozusagen nicht nur von Ihnen selbst, sondern von der Hochschule und sowas?
Das war eine gute Antwort.
Im Nachhinein.